So, hallo zusammen. Zweiter Teil unserer kleinen Podcast-Reihe zur Examensvorbereitung. Thema ist ja das Herz. Das Herz haben wir schon gehört hinsichtlich der Anatomie und der Physiologie. Und nun machen wir weiter mit koronarer Herzkrankheit, dem Myokardinfarkt und der Herzinsuffizienz. Bei der KHK oder koronaren Herzkrankheit handelt es sich um eine Verschlusskrankheit der Herzgefäße. Durch eine Arteriosklerose als Hauptursache kommt es zur Verengung der Herzkranzgefäße. Die Gefäße sind unregelmäßig verdickt, verhärtet oder auch unelastisch. An ihren Wänden bilden sich Ablagerungen, die dann später zu Verengungen, also Stenosen, führen können. Dauerhaft kommt es dadurch zum Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot innerhalb des Herzmuskels. Die Folge ist eine Ischämie der Herzmuskulatur und das ist ein Leitsymptom der koronaren Herzkrankheit und nennt sich dann Angina pectoris. Die Angina pectoris hat folgende Zeichen: anfallsartiger retrosternaler Schmerz mit einer Ausstrahlung in den linken Arm, in die Schulter, in den Unterkiefer, aber auch in den Oberbauch. Enge Gefühl, also ein gefühlter eiserner Ring um die Brust, man hat keinen Platz mehr zum Atmen, die Dyspnoe, die Atemnot, und durch die Gabe von Nitroglycerin kommt es zur Gefäßerweiterung und somit zum Abklingen der Symptomatik nach nur wenigen Minuten. Auslöser für einen Angina pectoris Anfall können Stress sein, eventuell auch schweres oder sehr scharfes Essen, aber auch Kälte. Merken Menschen mit einer Polyneuropathie, zum Beispiel aufgrund eines Diabetes mellitus oder aufgrund eines Alkoholabusus, verspüren aufgrund der Nervenschädigung häufig keine mehr Schmerzen, was die Sache dann natürlich kompliziert macht. Wir haben zwei unterschiedliche Verlaufsformen der Angina pectoris. Einmal die stabile Angina pectoris, gleichbleibende Anfälle durch Nitrospray und körperliche Ruhe tritt innerhalb weniger Minuten Besserung ein. Oder eine instabile Angina pectoris, das heißt Anfälle nehmen an Schwere, Dauer und Häufigkeit zu, treten bereits in Ruhe auf und haben und bergen in sich ein akutes Myokardinfarktrisiko. Es gibt verschiedene Risikofaktoren für die KHK. Das ist natürlich jetzt nichts Neues. Folgende Risikofaktoren sind zu nennen: das Nikotin vorneweg, dann natürlich ein hoher Blutdruck, Hypertonie genannt, der Diabetes mellitus Typ 2 in erster Linie, Stress, Bewegungsmangel, Adipositas und nicht zu vergessen die Hypercholesterinämie. Diagnostisch sind vor allen Dingen nützlich das EKG in Form eines Ruhe-EKGs, was meist ohne typische Veränderungen verläuft, aber im Belastungs-EKG, also ein sogenanntes Fahrradergometer, können eventuell Anfälle auftreten und entsprechende Veränderungen leichter nachgewiesen werden. Dann die Linksherzkatheteruntersuchung. Ein Katheter wird über die Arteria femoralis in die Aorta zum Herzen vorgeschoben. Mittels eingespritztem Kontrastmittel können die Koronarien beurteilt werden. Oder ein Belastungsechokardiographie. Während einer Belastung des Patienten wird eine Echokardiographie durchgeführt. Eventuelle Wandbewegungsstörungen können als Zeichen dieser Ischämie gedeutet werden. Oder auch die Myokardszintigraphie. Hier wird mittels radioaktiver Substanzen die Durchblutung des Myokards dargestellt. Therapeutisch kommen folgende Maßnahmen in Betracht: Abbau natürlich der Ursache und der Risikofaktoren, Gewicht, Nikotin, Stress, dann natürlich das Einstellen der Hypertonie, liegt eine Hyperlipidämie, ein Diabetes mellitus vor, muss auch hier entsprechende Einstellung durch den Arzt vorgenommen werden. Dann natürlich die medikamentöse Therapie durch Nitrate, dann vielleicht die Sauerstoffverbesserung durch Gabe von ASS100, die die bessere Fließgeschreibeigenschaften durch Hemmung der Blutplättchen, Plättchenverkrümmung dann letztendlich hervorrufen. Auch der Einsatz von Beta-Blockern kommt in Betracht. Sie senken den Sauerstoffbedarf und senken dadurch die Herzfrequenz. Was müssen Sie tun im Anfall? den Arzt natürlich verständigen und weil der Patient Angst hat, ihn beruhigen und, wenn vorhanden, gegebenenfalls Nitrospray verabreichen. Es gibt als Therapie nochmal ergänzend zu nennen die sogenannte invasive Therapie in Form der PTCA, also eine sogenannte percutane transluminale koronare Angioplastie. Das heißt, hier werden die Herzkranzgefäße erweitert. Eventuell wird auch ein Stent eingesetzt, also eine Gefäßstütze aus Metall. In Frage kommt auch die aortokoronare Bypass-OP. Das heißt, die verengten Koronarien werden mit körpereigenen Venen überbrückt und so wird die Sauerstoffversorgung gewährleistet. Komplikation der Angina ist natürlich, wenn es eine stabile war, dass daraus eine instabile wird. Eventuell kann ein Myokardinfarkt entstehen. Herzrhythmusstörungen sind häufig die Folge. Und darüber hinaus kann aufgrund der langfristigen Schädigung auch die Herzinsuffizienz entstehen. Kommen wir zum Myokardinfarkt. Myokardinfarkt, dabei handelt es sich um den vollständigen Verschluss einer Koronararterie und es kommt im umschriebenen Bereich des Myokards zu einem Untergang des Gewebes. Wir sagen dazu auch Nekrose und die Ursache dafür ist eine langanhaltende Ischämie, also eine Mangeldurchblutung des entsprechenden Muskelgewebes. Das Muskelgewebe stirbt ab, beziehungsweise bildet sich später Bindegewebe, welches die Funktion des Herzmuskels allerdings nicht mehr gewährleisten kann. Die Folge ist eine Leistungsverminderung des Herzens oder auch das komplette Herzversagen. Dadurch kommt es zum Tod des Patienten. Dem Myokardinfarkt voran geht meistens eine koronare Herzkrankheit. Man unterscheidet den transmuralen Infarkt, er betrifft alle Wandschichten, und den nicht-transmuralen Infarkt, welcher nur einen Teil der Wandschichten betrifft. Symptome des Herzinfarkts sind starker, langanhaltender Brustschmerz in Armen, Bauch, ähnlich der Angina pectoris, aber keine Besserung durch Nitrogabe. Die Gesichtsfarbe ist auffällig blass, fahlgrau, teilweise auch etwas bläulich. Vegetative Symptome sind Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen, Todesangst und Unruhe. Herzrhythmusstörungen treten auf, der Blutdruck sinkt, Dyspnoe, plötzlicher Kreislaufzusammenbruch, die Folge, Bewusstlosigkeit kann ebenfalls eintreten. Aber Vorsicht, es gibt auch den sogenannten stummen Infarkt, häufig bei Alkoholikern oder Diabetikern aufgrund der Nervenschädigung und die haben keinerlei Symptome dieser Art. Diagnostik ist das EKG vorneweg, das erste Notfalldiagnostikum. Die Blutuntersuchungen im Labor folgen und im weiteren Maß kann man auch die Echokardiographie dann nutzen, um das Ausmaß der Schädigung festzustellen. Therapiemaßnahmen, vor allen Dingen die Sofortmaßnahmen, spielen hier eine sehr große Rolle. Da sprechen wir natürlich davon, dass zuerst mal der Notarzt informiert werden muss und beim Patienten angewandt dann beruhigend eben entsprechend auf ihn eingewirkt wird. Man sollte die Kleidung lockern und den Oberkörper hochlagern, dabei immer wieder den Puls und andere Vitalwerte kontrollieren. Wenn bereits Nitrospray verabreicht wurde, sollte hier nicht weiter Nitro vergeben werden, einfach weil es den Blutdruck auch entsprechend senkt. Das heißt, Herz-Kreislauf-Stillstand und Reanimation im Folgenden können ja im Prinzip nötig sein, wenn zum Beispiel es zum Herzstillstand gekommen ist. Nach Möglichkeit sollte zu einer Sauerstoffzufuhr das Fenster geöffnet werden. Während der ärztlichen Versorgung gibt man Heparin ASS, eventuell auch Schmerzmittel und Beruhigungsmittel. Im weiteren Verlauf helfen auch Beta-Blocker. Im Krankenhaus kann akut eine PTCA mittels Ballonkatheter erfolgen und an Stent gesetzt werden. Vorneweg natürlich die Thrombolyse, das heißt, aufgrund eines zentralen venösen Zugangs kann dann Strepto- oder Urokinase gegeben werden. Die Folgen eines Myokardinfarkts können die Herzinsuffizienz, der kardiogene Schock mit Todesfolge oder auch eine medikamentös einzustellende Herzrhythmusstörung sein. Die Herzinsuffizienz ist dabei die Folge, die die meisten Patienten nach durchgemachtem Myokardinfarkt eben erleben. Bei der Herzinsuffizienz oder darunter versteht man ein Unvermögen des Herzens, das vom Körper benötigte Blutvolumen zu befördern. Es besteht eine sogenannte muskuläre Kontraktionsschwäche. Und die Ursachen, wie wir es jetzt schon gehört haben, sind die koronare Herzkrankheit, ist natürlich auch entsprechend der Herzinfarkt, der vorne weggegangen ist, kann eine Ursache sein. Darüber hinaus Klappenfehler, die Hypertonie, eventuell Entzündungen am Herzen können zu einer Herzinsuffizienz führen, aber auch COPD als chronische Lungenerkrankung oder wie wir es jetzt haben werden zukünftig, auch Long-Covid beispielsweise, vermutet man, dass Long-Covid zu einer Herzinsuffizienz führen kann. Was passiert bei dieser langen andauernden Belastung des Myokards? Der Herzmuskel reagiert infolge der Belastung mit Wachstum. Diesen Vorgang nennt man die Herzmuskelhypertrophie. Der Muskel wird dicker, um hier die Belastung zu kompensieren. Irgendwann reicht aber dieser Kompensationsmechanismus nicht mehr aus und nach der Systole staut sich das Herz im Herzen das Blut und dadurch erweitern sich die Herzinnenräume und es kommt zum Rückstau des Blutes vor dem schwachen Teil des Herzens. Man unterscheidet zwei Formen der Herzinsuffizienz, die Links- und die Rechtsherzinsuffizienz und als dritte Form die sogenannte Globalinsuffizienz, die beide Seiten betrifft. Die akute Herzinsuffizienz entwickelt sich plötzlich, während die chronische Herzinsuffizienz über Monate oder auch Jahre sich meist im Alter entwickelt. Allen Formen eigen sind eine Tachykardie und eine Nykturie, also häufiges Wasserlassen in der Nacht. Die Tachykardie entsteht dadurch, dass der Herzmuskel versucht, durch Anhebung der Herzfrequenz seine Schwäche auszugleichen. Das nächtliche Wasserlassen entsteht dadurch, dass Wasseransammlungen im Gewebe vor allem nachts ausgeschwemmt werden. Das liegt daran, dass die Nieren in Ruhe besser durchblutet werden. Die Linksherzinsuffizienz. Das linke Herz kann das Blut nicht mehr ausreichend in den Körper pumpen. Es kommt zur Stauung des Blutes vor dem linken Herzen in die Lunge zurück. Daher zeichnen diese Form vor allem Atembeschwerden bei Belastung oder auch in Ruhe Belastungsdyspnoe aus. Durch zunehmende Atemnot im Liegen schlafen die Patienten bevorzugt mit hochgestelltem Oberkörper, eine sogenannte Orthopnoe. Auch die Atemfrequenz ändert sich als Zeichen der hohen Belastung in der Lunge, denn durch den Blutstau in der Lunge ist der Sauerstofftransport in der Lunge an sich behindert. Das bedeutet, dass der Patient bei Belastung schneller atmet, Tachypnoe, und ist der Stau in der Lunge besonders stark ausgeprägt, dann hört man so typische Rasselgeräusche beim Atmen. Wasser hat sich in den Lungenbläschen angesammelt, sichtbar kann hier blutig-schaumiger Sputum werden und dieses Wasser bewegt sich und führt dann zu diesen Rasselgeräuschen. Zur Rechtsherzinsuffizienz. Das rechte Herz kann das Blut nicht ausreichend weiter befördern und es kommt zum Rückstau des Bluts vor dem rechten Herzen in den Körperkreislauf zurück. Das heißt also, hier hat man als Hauptsymptome Ödembildung in den Beinen beispielsweise, weil es zum Blutstau in den Gefäßen der Extremitäten kommt und das Wasser in das Gewebe gepresst wird. Besonders sichtbar sind, wie gesagt, diese Ödeme an den Unterschenkeln und den Füßen, vor allen Dingen rund um die Knöchel herum, aber auch in den Halsvenen, die gestaut sein können, sodass im Liegen deutlich sichtbar werdend dann aufgeblähte Halsvenen am Hals dann sich präsentieren. In besonders schweren Fällen kommt es auch zur Lebervergrößerung durch eine chronische Leberstauung. Daraus kann sich eine kardiale Leberzirrhose entwickeln. Aufgrund des Staus wird ja Gewebe zusammengepresst. Ebenso kann sich die Stauung aber auch am Magen abspielen. Eine Stauungsgastritis führt zu Appetitlosigkeit und Übelkeit als Kernsymptome. Die Globalherzinsuffizienz hat dieselben Ursachen, aber sie vereint eben die Linksherz- und Rechtsherzinsuffizienz und muss jetzt nicht noch gesondert betrachtet werden. Die Diagnostik, insgesamt eine Inspektion der Lippenfarbe, die häufig bläulich ist, eine Auskultation, das Abhören der Lunge, das EKG, das Röntgen spielt eine große Rolle, um eine Thoraxübersicht darzustellen. Echokardiographie, Herzkatheter sind die gängigsten diagnostischen Mittel. Es gibt zur Herzinsuffizienz nach der New York Heart Association eine sogenannte Stadieneinteilung. Man sagt auch abgekürzt NYHA, Stadien der Herzinsuffizienz. Die wollen wir uns auch noch anhören. Das sind vier Stück. Stadium 1 nach NYHA, Beschwerdefreiheit. Stadium 2, Beschwerden bei starker körperlicher Belastung. Stadium 3 nach NYHA, Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung. Und Stadium 4, Beschwerden bereits schon in Ruhe. Die Therapie erfolgt zum Ausschwemmen der Ödeme mittels Diuretika und ACE-Hämmern, die die Gefäße erweitern. Weiterhin werden Beta-Blocker gegeben, um die Tachykardie zu mindern, und Nitrate verordnet. Natürlich sollten Risikofaktoren entsprechend minimiert werden, und die Behandlung der Grunderkrankung hat natürlich im Prinzip primär im Fokus zu stehen. So steht die Behandlung der koronaren Herzkrankheit sowie auch der Herzinsuffizienz und sämtlicher anderen Erkrankungen auch im Bereich der Klappen im Fokus. Das heißt also, die Bekämpfung von Infektionen des Herzens können ebenfalls im Vordergrund stehen. Und eine Herztransplantation erwägt man erst ab einer 10%igen Auswurfaktion. Das heißt, auch das könnte dann noch ein Teil der Therapie sein, wenn die Grunderkrankung nicht hinreichend beantwortet bzw. behandelt werden kann und die Antwort dann eben am Herzen auch sichtbar wird. Zu den allgemeinen Maßnahmen zählen eine günstige Ernährung, möglichst salzarm, die Normalisierung des Körpergewichts, Trinkmengenbeschränkungen, kleinere Maßnahmen, die den Magen nicht aufblähen lassen, und ein leichtes körperliches Training. Das kann sich auch günstig noch auf die Herzinsuffizienz auswirken. Auch eine Herzinsuffizienz muss nicht chronisch verlaufen. So, das war Herzinsuffizienz, das war der Myokardinfarkt und das waren die wichtigsten Informationen rund um koronare Herzkrankheit und dazu zählend eben das Kernsymptom, die Angina pectoris. Soweit der zweite Teil unserer Reihe rund ums Herzen. Der dritte Teil wird im Prinzip die Blutdruckregulationsstörungen und die Herzrhythmusstörung insgesamt betreffen. Dazu später mehr. Das wird dann heute auch noch erfolgen. Viel Spaß damit und vor allen Dingen viel Erfolg bei eurer Vorbereitung.